Und wir betrachten heute eines der Gleichnisse, die am meisten missverstanden werden, die auch nicht leicht zu verstehen sind, wo ich auch viel drum gebetet und gerungen habe, um den Sinn zu erfassen. Es ist ja so, dass die Gleichnisse nicht in allen Punkten uns als Vorbild gedacht sind, sondern man muss bei den Gleichnissen den Scopus, so nennt man das, herausfinden, das heißt den Zielpunkt, den Vergleichspunkt, auf den es dem Herrn ankommt. Und das ist besonders wichtig bei dem Gleichnis, das wir heute hören in Lukas 16, Vers 1 bis 13. In dem Zusammenhang möchte ich es lesen. Es wird bezeichnet als das Gleichnis vom ungerechten Haushalter oder Verwalter. Wenn man gleich den Zielpunkt anspricht, möchte ich so nennen, das Gleichnis vom klugen Haushalter. Denn der Zielpunkt dieses Gleichnisses ist nicht das betrügerische Gebaren dieses Mannes, sondern seine Klugheit. Die Klugheit soll uns als Christen zum Vorbild dienen. Allein auf diesen Punkt kommt es an. Wir lesen also Lukas 16, Vers 1 bis 13. Er, der Herr Jesus, sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst von nun an nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit dieses Gleichnis mit den anschließenden Vertiefungen, das unser Herr Jesus Christus uns gegeben hat. Es schließt sich direkt an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir gestern betrachtet haben. Der verlorene Sohn war einer, der äußerst unklug und kurzsichtig gehandelt hatte, der ohne die Folgen zu bedenken, sein Vermögen, das er vom Vater herausgefordert hatte, verschleudert hatte. Der Verwalter, von dem wir nun in dem direkt anschließenden Gleichnis hören, ist dagegen ein kluger Mann. Er ist auch ein Sünder. Er handelt unrecht. Aber er weiß doch durch seine innerweltliche Klugheit, die er hier praktiziert, noch das Beste aus seiner Situation herauszuholen. Er steht also nicht mittellos da. Er landet nicht bei den Schweinen, wenn er arbeitslos wird. Er sorgt vor. Und in diesem Punkt seiner Klugheit wird er uns vom Herrn als Vorbild hingestellt. Es gilt, nicht kurzsichtig in den Tag hineinzuleben, sondern vorzusorgen für das, was kommt. Für das, was kommt, wenn der Mensch in eine Notsituation kommt, wenn er in eine Krise kommt, und auch für das, was kommt, wenn er von diesem Planeten Abschied nimmt, wenn er in die Ewigkeit geht, wenn er die ewigen Hütten betritt. Es geht also um die rechte Vorsorge. Hast du vorgesorgt für Notsituationen? Hast du vorgesorgt für das Leben nach dem Tod? Warst du klug genug, dieses zu bedenken? Das ist der eigentliche Zielpunkt in diesem Gleichnis. Die Personen, die der Herr uns hier vor Augen malt, sind offensichtlich bewusst provokativ gewählt. Der Herr Jesus hat immer wieder provoziert durch sehr zugespitzte Appelle, sehr zugespitzte Vergleiche und so auch hier. Er gebraucht durchwegs hier Personen, die Betrüger sind. Sowohl der Besitzer lobt den Betrug seines Verwalters, der Verwalter selber betrügt seinen Besitzer und die Schuldner, denen ein Teil der Schuld erlassen wird, sie machen den Betrug mit. Also sind allesamt betrügerische Personen. Und damit das nicht missverstanden wird, wollen wir einmal betrachten, zunächst was hier abläuft, und dann wollen wir betrachten, was hier nicht gemeint ist in diesem Gleichnis, und schließlich betrachten, was damit gemeint ist. Nun betrachten wir zunächst nochmal das Gleichnis selber. Der Herr Jesus spricht hier nun nicht mehr zu den Pharisäern, zu diesen hatte er die Gleichnisse über die Rettung des verlorenen Sünders gesprochen. Nun spricht er zu seinen Jüngern und ruft die Jünger auf, klug zu sein in ihrem Verhalten, auch in ihrem Planen und Sorgen. Er sprach zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann. Der Mann war so reich, dass es ihm nicht darauf ankam, ob er jetzt die ganze Summe dessen, was die anderen ihm schuldeten, zurückbekam oder nur einen Großteil davon. Das muss man im Hinterkopf behalten. Wenn einer schon Millionär ist, kommt es ihm nicht so sehr darauf an, ob er alle Millionen wieder zurückbekommt, die anderen im Schulden, oder vielleicht, wenn da ein bisschen was fehlt. Also wir wollen jetzt erstmal uns innerhalb der Ebene dieses Gleichnisses bewegen, um das zu verstehen, warum dieser Mann dann den Verwalter loben kann, indem er eine gewisse Klugheit und vielleicht Raffinesse angewendet hat. Jemand, bei dem es auf jeden Cent ankommen würde, der hätte ihn sicherlich nicht gelobt. Aber dieser Besitzer, wahrscheinlich ein Großgrundbesitzer, der dann entsprechende Pächter hatte, der war sehr reich. Und der hatte einen Verwalter. Wenn jemand sehr reich ist, lässt er ja für sich arbeiten. Ja, die anderen dürfen dann schuften und andere überwachen, das, was die anderen an Erträgen erbringen. Und dieser Verwalter sollte also die Aufsicht führen, dass alles ordnungsgemäß zugeht, dass alle Abgaben ordentlich abgeführt werden. Der Verwalter nun wurde, vielleicht überraschend, bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Er geht nicht richtig um mit dem, was ihm anvertraut ist. Er lebt über seine Verhältnisse und er achtet auch nicht genau darauf, was die Pächter treiben. Das wurde dem Besitzer, dem reichen Mann, gemeldet. Und er ließ ihn dann demzufolge rufen und sprach mit ihm, du, was ist denn eigentlich los? Ich höre da Vorwürfe über dich. Gib mir Rechenschaft über deine Verwaltung. Und er sagt ihm auch schon die Konsequenz. Das steht also schon fest. Du kannst von nun an nicht mehr Verwalter sein. Hat diese Vorwürfe ernst genommen und hat ihn letztendlich schon abgesetzt. Aber noch, oder zumindest droht er es ihm an, dass er demnächst abgesetzt wird. Denn noch hat der Verwalter die Möglichkeit zu handeln. Er hat ihn also nicht sofort abgesetzt, hat ihm aber angekündigt, das, was ich da von dir höre, ist so ernst, dass du das in Zukunft nicht mehr machen kannst. Ja. Und nun, wie handelt der Verwalter? Er spricht bei sich selbst, was soll ich denn tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Das war also angekündigt worden. Da und da wirst du gekündigt. Auch heute gibt es ja einen Kündigungstermin. Und es ist klug, auch ein Zeichen von Klugheit, wenn wir das ernst nehmen. Und wenn wir wissen, zum 31. März werde ich gekündigt, dass wir dann schon anfangen, sobald wir das wissen, nach einer neuen Arbeit zu suchen und uns auch abzusichern. Jetzt rein innerweltlich gesprochen. Wir wollen uns ja nicht zersorgen oder denken, wir können eine Lebensversicherung abschließen, in dem Sinne, dass uns nie was passiert, haben wir heute Morgen gehört. Aber doch wäre es töricht, wenn wir dann in den Tag hineinleben, gar nicht weiterdenken, auch nicht planen. Es war zum Beispiel auch bei mir, als ich hörte vor 1,5 Jahren, dass es so auf die Entlassung zuging. Es wurde ja noch diskutiert in dem Verein, wo ich früher war. Aber dann habe ich es auch gesagt in der Gemeinde und dann haben wir zusammengesetzt, gebetet und gesagt, was geschieht denn, wenn es wirklich so weit kommt? Und wir haben gesagt, lass uns doch einen Verein gründen, der dich dann auffangen kann. So sagte auch der Bruder Thomas. Ja, der dich auffangen kann, wenn es dir an den Kragen geht, wenn du auf der Straße stehst. Es wurde uns danach auf den Vorwurf gemacht, wir hätten schon, als noch gar keine Kündigung war, schon einen Verein gegründet. Aber liebe Freunde, das war nichts anderes als Klugheit im Vorauswissen dessen, was kommt. Natürlich wird es dann rumgedreht entsprechend, aber es wäre töricht gewesen, nichts zu tun und einfach so in den Tag hinein zu leben. Es wird schon nicht so ernst sein und wird schon nichts passieren. Nein, dieser Verwalter, der war klug. Und auch wir sollen klug sein und nicht törichter als die Kinder dieser Welt. Auch als Christen haben wir den Auftrag, unseren Verstand zu gebrauchen und Dinge zu erkennen, die da auf uns zukommen. Und das hat auch dieser Verwalter getan. Er war ein kluger Mann und er hat seine Fähigkeiten oder auch, soll ich sagen, mangelnden Fähigkeiten richtig eingeschätzt. Er wusste, was er tun konnte und was er nicht tun konnte, wenn es ernst wird. Er sagte, mein Herr nimmt mir das Amt. Das hat er ganz klar erkannt. Da war nichts mehr zu machen, offensichtlich. Ja, was kann er jetzt tun? Graben kann ich nicht. Das heißt zu Deutsch, körperlich arbeiten kann ich nicht. Da ist er vielleicht schon zu schwach oder zu alt, vielleicht auch zu faul, wer weiß. Das ist jedenfalls nicht sein Ding, hier mit der Spitzhacke und Schaufel und mit der Säge zu arbeiten, wie es jetzt manche hier tun, denen Gott viel Kraft, jugendliche Energie geschenkt hat, unseren jungen Männern hier. Für mich wäre es jetzt auch schwer, wenn es heißt, du, jetzt geh mal in den Wald und fang an, Bäume zu fällen. Vielleicht könnte ich es noch, ja, ich denke ein Stück weit schon. Aber wenn du es 8 Stunden am Tag machst, dann weißt du abends, was du getan hast. Stimmt's? Ja. Jedenfalls dieser Verwalter, er wusste, dazu bin ich nicht fähig, kann ich nicht. Ja, und auch schäme ich mich zu betteln. Das wollte er auch nicht, er war ja ein angesehener Verwalter. Und jetzt sollte er da auf der Straße sitzen. Die Leute kannten ihn ja, die würden ihm kaum was geben. Würden ihn auslachen und sagen, guck mal, dem Schwindler da, dem geben wir doch nichts. Also es kam alles für ihn nicht in Frage. Was sollte er also tun? Ja, und dann kam die Erleuchtung. Eureka, jetzt habe ich es gefunden. Ich weiß, was ich tun soll, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, nämlich die Schuldner seines Herrn, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Er kam auf den Gedanken, sich die Schuldner seines Herrn zu Freunden zu machen. Das ist der Punkt seiner Klugheit. Er sorgt also vor, indem er freundlich mit ihnen umgeht, indem er ihnen vom fremden Geld allerdings, das ihm ja nicht gehörte, vom fremden Gut und Besitz, ihnen Schulden erlassen hat, Nachlässe gewährt hat. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich. Das ist auch ein Zeichen von Klugheit. Hatte nicht alle gleichzeitig einberufen. Hätte ja der eine gemerkt, ja dem erlässt er die Hälfte, dem anderen nur 20%. Ja, jeden Einzelnen, auch da wieder kluge Vorgehensweise innerhalb der Welt gesehen. Und er fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, in deinen Schuldschein setz dich hin und schreib flugs 50. 50% erlassen. Wenn man das umrechnet, 100 Eimer Öl, das sind etwa 4000 Liter. Und das hat einen Wert von 1000 Denaren. Ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters im alten Israel. Also 1000 Tageslöhne. Das wären 3 Jahre Arbeit, also die da abzuleisten wären, um diese Schuld zu bezahlen. Die Hälfte wird erlassen. Es wird auf 1,5 Jahre reduziert. Und man kann vielleicht davon ausgehen, dass das dann auch sofort bezahlt werden konnte. Durch diese großzügige Erlassung. Kein Wunder, dass sein Herr sich freut, dass er plötzlich so viel Schulden zurückgezahlt kriegt. Kann man davon ausgehen, ja? Er hat dann so viel erlassen, dass die Schuldner es zahlen konnten. Und der Herr hat ihn dann nachher gelobt für diese Klugheit. Vielleicht hätte er sonst nie die Schuld zurückbekommen. Aber nun hatte dieser Verwalter das noch so gemacht. Danach fragte er den zweiten Schuldner: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen, 100 Chor Weizen. Diese Eimer heißen übrigens Bat, Urtext, und die Sack Chor. Das sind etwa 40.000 Liter Weizen. Und das entspricht im Wert ungefähr 2.500 Denaren, also 2.500 Tageslöhnen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Das ist interessant, wenn man das jetzt ausrechnet, dass er auch ihm 500 Tagessätze erlassen hat, genau wie dem anderen. Es war ein größerer Betrag und er hat weniger reduziert, aber so, dass der gleiche Betrag entlassen wurde. Beides Mal im Wert von 500 Denaren. Offensichtlich hat er gut einschätzen können, dass dieser zweite Schuldner reicher ist und wahrscheinlich auch dann mehr zurückzahlen kann. Er hatte ja gekannt und wusste ungefähr ihre Verhältnisse. Das können wir jetzt vermuten, ja, natürlich. Und hat ihm entsprechend nur 80% dann draufschreiben lassen, statt, also nur 20% erlassen. 80 sind stehen geblieben, so muss ich sagen. Und die Konsequenz ist, der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Man hätte normalerweise erwartet, dass der Herr sich ja betrogen sieht. Immerhin wurden ihm 50% beim einen weggenommen, beim anderen 20%. Aber er lobte trotzdem seine Klugheit. Und nun, das nächste, denke ich, hat der Herr Jesus als Folge daraus gezogen und auch als Einschränkung uns vor Augen gemalt, dass wir es nicht falsch verstehen sollen. Wenn er sagt, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen, untereinander, klüger als die Kinder des Lichts. Wir wollen das ganz genau lesen. Das heißt nicht, sie sind klüger als die Kinder des Lichts, sondern unter ihresgleichen. Denn die Kinder des Lichts, die gläubigen Christen, wir alle hoffentlich, wir haben einen Vorsprung vor den Kindern dieser Welt, weil wir die Erleuchtung haben, Gott zu erkennen, Jesus zu erkennen. Das fehlt den Kindern der Finsternis der Welt. Aber doch, der Vergleichspunkt ist eben die Klugheit zwischen den Kindern der Welt, die sich in manchem wirklich manchmal weiser auch verhalten als manche Christen untereinander, sich manchmal auch besser vertragen als manche Christen untereinander. Ich bringe gleich noch Beispiele. Und ihnen fehlt natürlich die Rettung, die Erlösung, der Bezug zu Gott. Aber so wie sie miteinander umgehen im innerweltlichen Bereich, es kann in manchen Punkten, wo es um kluges Verhalten angeht, ein Vorbild sein, auch für uns. Es ist also ein Gleichnis, was deshalb auch sehr missverständlich sein kann, wenn man es falsch auslegt und es aus dem Zusammenhang reißt. Der Vergleichspunkt also ist die Klugheit, mit der der Verwalter gehandelt hatte. Der Vergleichspunkt, an dem wir lernen sollen, ist nicht seine Ungerechtigkeit, sondern allein seine Klugheit. Und Vers 9, das wird jetzt noch schwieriger, wenn man das isoliert versteht. Und ich sage euch, so sagt der Herr Jesus, macht euch Freunde, wörtlich heißt es, mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, mit dem Geld, dem Besitz der Ungerechtigkeit, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der Herr Jesus geht davon aus, dass dieser irdische Mammon nicht anhält, sondern dass er ein Ende hat. Aber solange ein Mensch diesen Mammon hat, diesen Besitz, soll er ihn dafür einsetzen, dass er sich Freunde macht. Das ist damit gemeint. Sich Freunde machen, damit, wenn wir dann mal nichts mehr haben, so wie der verlorene Sohn, wo er dann nichts mehr hatte, dass man dann aber wirkliche Freunde hat, die einen aufnehmen, jetzt mal rein innerweltlich gesehen, in ihre Häuser. Geistlich dann gesehen, in die ewigen Hütten. Werde ich gleich noch erklären, warum diese höhere Stufe auch hier schon anklingt. Aber zunächst mal ganz praktisch verstanden, mach dir Freunde mit dem Besitz, den du hast. Sei nicht geizig, sondern großzügig und dann wirst du auch Freunde auf Erden haben. und für die ewigen Hütten. Da gilt, du wirst auch Gott zum Freund haben, wenn du seinem Gebot folgst, mit anderen zu teilen. Und weiter sagt der Herr, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Das Geringste ist dir der Mammon. Ist wirklich gering im Vergleich zu den ewigen Gütern. Vergebung der Schuld, bereinigtes Gewissen, ewiges Leben. Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Großen treu. Dem kann man auch die ewigen Güter anvertrauen. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Das Evangelium nämlich. Ja. Wer hier mit irdischen Gütern nicht recht umzugehen weiß, wie kann er mit geistlichen Gütern verantwortungsvoll umgehen, den Samen des Evangeliums ausstreuen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und seht ihr, ich habe es deshalb bis hierher ausgelegt, weil hier dieser Schlusssatz macht nochmal ganz deutlich, worum es eigentlich geht. Es geht um den wahren Gottesdienst und nicht, dass wir an den Mammon gebunden sind. Und deshalb möchte ich jetzt, nachdem ich einen groben Überblick gegeben habe, das Gleichnis versucht, innerhalb der unmittelbaren Ebene auszulegen, möchte ich jetzt etwas vertiefend darauf eingehen, was hier zunächst einmal, was mit diesem Gleichnis nicht gemeint ist, wo Missverständnisse entstehen könnten. Und dann als weitere Stufe, was damit gemeint ist. Nun, was dieses Gleichnis nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir nach Geld, nach Mammon, nach Besitz jagen sollen. Das bedeutet es nicht. Und seht ihr, liebe Geschwister, wenn wir schwierige Stellen, das ist eine schwierige Stelle in der Bibel, richtig verstehen wollen, dann müssen wir von den klaren Stellen der Heiligen Schrift ausgehen. Und von den klaren, deutlichen Stellen her erhält sich auch das, was zunächst nicht so klar ist in der Bibel. Und das ist, würdet ihr wohl alle zustimmen, keine sehr klare Stelle, sondern wir können es nur verstehen, wenn wir von den klaren Stellen zu diesen schwierigen Stellen kommen. Und die klare Aussage in der Bibel lautet ja, wir sollen nicht Schätze auf Erden sammeln, wo die Motten und der Rost sie fressen und die Diebe nachgraben, sondern Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost kommen, noch Diebe graben. Wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Wir sollen also nicht nach den irdischen Gütern jagen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Das kann also nicht gemeint sein, werdet möglichst reich hier und ja, geht noch über Leichen. Nein, das kann nicht gemeint sein. Dieses Gleichnis kann fernerhin nicht bedeuten, dass wir andere Menschen betrügen sollen. Dagegen spricht die gesamte Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments. Sind wir uns da einig? Allein schon, wenn es in den 10 Geboten heißt, 2. Mose 20, du sollst nicht stehlen. Ein ganz klares Gebot des Herrn. Ich habe mal in der Konkordanz geschaut, was da über Betrug steht. Und Entschuldigung. Über Betrug lesen wir, ich kann jetzt nicht alle Bibelstellen zitieren, aber ich fasse das zusammen, dass das eine Täuschung von Menschen ist. Dass die Gläubigen frei sind von Betrug. Sie sollen sich hüten vor Betrug. Sie sollen auch solche Menschen meiden, die dem Betrug ergeben sind. Christen, so sagt etwa 1. Petrus 2, Vers 1, sollen den Betrug ablegen und die Wahrheit suchen. Über die Gottlosen wird gesagt in der Bibel, dass sie voller Betrug sind. Sie erdenken sich Betrug, reden Betrug, wirken Betrug, steigern Betrug, betrügen sich auch gegenseitig. Und auch falsche Zeugen betrügen, etwa bei der Verurteilung des Herrn Jesus. Falsche Zeugen wurden aufgefahren, das ist alles Betrug. Und was sind die Auswirkungen von Betrug? Betrug hält von der Erkenntnis Gottes ab. Auch von der Umkehr zu Gott wird man abgehalten. Betrug führt zu Stolz und Unterdrückung und ist mit Lügen verbunden. Der Teufel selber ist der Vater der Lüge und des Betrugs. So etwa in Johannes 8, Vers 44 nachzulesen. Es gibt viele Beispiele von Betrug in der Bibel, zum Beispiel Josefs Brüder, die es fertigbringen, sogar ihren alten Vater zu belügen und sagen, der Josef sei von einem wilden Tier gefressen worden. In Wirklichkeit haben sie ihn in die Grube geworfen und dann auf dem Sklavenmarkt verkauft. 1. Mose 37. Herodes hat betrogen und hat den Weisen aus dem Morgenland vorgemacht, er wollte den neugeborenen König der Juden anbeten. In Wirklichkeit wollte er ihn töten. Matthäus 2, Vers 8. Und viele weitere Beispiele. Also Betrug, ich denke, das ist jedem klar, das kann nicht der Zielpunkt sein, was der Herr Jesus uns hier sagen will, sondern das ist von Gott verurteilt. Was soll also dieses Gleichnis nicht bedeuten? Es soll auch nicht bedeuten, dass wir die Personen im Gleichnis in allem uns zum Vorbild nehmen sollen. Sonst müssten wir wirklich sagen, der betrügt, der freut sich über Betrug, die machen mit beim Betrug, die werden erpressbar, die wurden nämlich erpressbar, indem sie das Spiel mitgemacht haben, des ungetreuen Verwalters, ja, letztendlich. Und es ist ihr Glück, dass der Besitzer das sogar noch lobt, ist auch ein Betrüger, man merkt, dass der auch auf unrechte Weise zu seinem Reichtum gekommen ist. Also die Personen an sich sind kein Vorbild, nur in der Klugheit sind sie ein Vorbild, aber nicht in dem, was sie hier praktisch tun, sondern dass sie den Verstand gebrauchen darin. Was dieses Gleichnis nichts bedeutet, ist viertens auch, es bedeutet nicht, dass wir ungerechten Mammon erwerben sollen. Generell nicht nach Geld jagen, aber vor allem auch keinen ungerechten Mammon. Wie ist es denn mit dem Mammon? Sehr oft hängt Ungerechtigkeit damit zusammen. Man denke zum Beispiel daran, dass viel Geld entsteht durch die Ausbeutung von Arbeitern. Das war die berechtigte Kritik, zum Teil berechtigt von Karl Marx am Kapitalismus. Dass Arbeiter als billige Arbeitskräfte eingesetzt werden und dass die Reichen sie ausbeuten, ihnen zu wenig bezahlen und dadurch immer reicher werden, während die Armen immer ärmer werden. Ich sage es jetzt mal sehr verkürzt. Wenn man heute hinschaut, gibt es immer noch Ungerechtigkeit. Ich kenne einige, die unterbezahlt sind, die viele Überstunden unbezahlt machen müssen. Und da entsteht Besitz, aber eben nicht in dem angemessenen Maß für die, die hier schuften, mehr schuften, als sie müssten, um ihre Arbeitsstelle nicht zu verlieren, gibt es auch heute noch Ungerechtigkeit im Wirtschaftsleben. Und was das Geld selber angeht, früher hat man ja noch Waren ausgetauscht, das wird sogar in diesem Gleichnis auch deutlich, Weizen und Öl, um solche Maße geht es hier. Heute druckt man ja immer mehr Geld, aber es ist kein Gegenwert vorhanden, zum großen Teil. Wenn alle gleichzeitig zur Bank gehen würden und würden ihr Konto auflösen, in der heutigen Situation würde die ganze Wirtschaft zusammenbrechen, weil das Geld gar nicht da ist. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Gegenwert zu dem gedruckten Geld überhaupt vorhanden ist. Vielleicht 5 bis 10%. Alles andere sind künstlich hergestellte Geldsummen. Das ist ja das Problem der Wirtschaftskrise, die jetzt so deutlich aufgebrochen ist. Man hat wirklich Scheingeld gedruckt, im wörtlichen Sinne. Ungerechter Mammon. Auch mit den Zinsen wird viel Unrecht damit verbunden. Kredite. Wenn Menschen die nicht zurückzahlen können, kommen sie in Schuldknechtschaft. Das größte Gebäude in meiner Heimatstadt Pforzheim ist die Sparkasse. Und ich weiß ganz genau, wie viele Häuschen da drin stecken von Leuten, die ihre Schulden nicht zahlen konnten, die ihre Kredite nicht zurückzahlen konnten. Ich kenne einen Fall, wo ein Bruder Insolvenz anmelden musste mit seinem Geschäft und er hatte sich verpflichtet da mit den Häusern, hat leider auch Verwandte mit einbezogen gehabt und sein Haus hat die Sparkasse kassiert, das Haus seiner Mutter und das Haus seines Sohnes ist auch in Gefahr. Ja. Jetzt nicht speziell gegen die Sparkasse, ja, soll jetzt nichts heißen, aber wir merken, was mit diesen ganzen Systemen, mit Krediten und so weiter auch für Probleme damit verbunden sein können. Ich rede jetzt als ökonomischer Laie, aber versteht vielleicht, was ich damit ausdrücken will. mancherlei Unrecht, was auch heute zu beobachten ist. Der Mammon ist oftmals ungerecht entstanden, aber vor allem er verführt auch zur Ungerechtigkeit, weil ein Mensch sein Herz daran hängt, ist eine starke Bindung, eine geradezu dämonische Bindung vorhanden, eine Sucht. Und deshalb heißt es in den Briefen des Neuen Testaments, Habgier ist die Wurzel allen Übels, das Streben nach immer mehr. In diesem Sinne sollen wir uns nicht an ungerechten Mammon binden, das sagt die Bibel ganz deutlich und sagt der Herr Jesus auch gerade bewusst im Zusammenhang mit diesem vielleicht missverständlichen Gleichnis, wenn es dann in Vers 13 heißt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nein, ihr sollt allein Gott dienen und nicht euch an den Mammon hier binden, nicht daran euer Herz verlieren. Wenn wir das nicht beachten, verstehen wir natürlich manches falsch. Also nochmal, dieses Gleichnis bedeutet nicht, dass wir nach Geld jagen sollen, es bedeutet nicht, dass wir andere betrügen sollen, es bedeutet nicht, dass wir alle Personen im Gleichnis uns in allem zum Vorbild nehmen sollen, ihre Betrügereien. Und es bedeutet auch nicht, dass wir ungerechten Mammon erwerben sollen oder unser Herz daran hängen, sodass wir verführt werden durch den Mammon zur Ungerechtigkeit. Das wollen wir alles ausschalten. Und dann sind schon viele Missverständnisse weggetan. Was aber bedeutet dann das Gleichnis? Nun, ich möchte es nochmal betonen und vertiefen. Es lobt und betont die Klugheit als Vergleichspunkt. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16 zu den Jüngern, zu uns, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Da haben wir schon den Schlüssel, um das Gleichnis recht zu verstehen. Klugheit ja, aber ohne Betrug. Ohne Betrug. Also das, was dir an Betrug beschrieben ist, alles mal wegschieben. Aber die Klugheit, die hier innerweltlich als Vergleichspunkt genannt ist, die festhalten und als vorbildlich ansehen. Klugheit kann auch Christen gut tun. Klugheit schützt uns vor Unnüchternheit, vor Schwärmerei, auch vor unwürdigem Verhalten in christlichen Kreisen und Gemeinden, wo es oftmals leider Grabenkämpfe gibt, Neid und Missgunst und Mobbing. Klugheit brauchen wir auch, wenn wir Zeugnis vor der Welt geben wollen. Wir wollen ja Leute nicht vor den Kopf stoßen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen, sondern wir wollen es in aller Weisheit und Liebe tun. Da können wir auch um Klugheit bitten. Nicht wieder Tür ins Haus fallen, mit dem Dampf haben wir immer drauf. Das sind dann Zwangsbekehrungen, hat man früher gemacht, in den Kreuzzügen. Ja, da sind sie mit den Schwertern in Amerika einmarschiert, bei den Indios und Azteken, und haben gesagt, wenn ihr euch nicht taufen lasst, machen wir euch einen Kopf kürzer. Das war wirklich so. Das hat nichts mit wirklicher Bekehrung zu tun. Gell, Marcel, das hätte dich auch nicht überzeugt. Sondern das Herz muss gewonnen werden. Der Mensch muss erkennen, dass er vor Gott verloren ist und in die ewige Verdammnis geht, wenn er nicht das Liebesangebot Jesu Christi annimmt. Komm zu mir, ich möchte dir Trost und Hoffnung geben. Ich schenke dir ewiges Leben durch die Vergebung deiner Sünden am Kreuz auf Golgatha. Klugheit brauchen wir überall. Auch in unserem praktischen Verhalten im Alltag, dass wir kein Anstoß sind für unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen. Wir können unser gutes Zeugnis verlästern, wenn wir uns völlig daneben benehmen. Gut, wir werden uns nicht immer perfekt verhalten können. Schaffe ich auch nicht, wisst ihr auch. Leider, ja, wir sind keine perfekten Heiligen. Aber wir sollen doch vom Heiligen Geist uns so in Disziplin nehmen lassen, dass andere sehen, ja, der macht nicht die Sünden der Welt mit. Der ist doch anders, der kann dem Bösen widerstehen. Der kann ein Licht sein inmitten einer finsteren Umgebung. Dieser Mensch, dieser Christ. Klugheit ist gefordert. Klugheit brauchen wir auch als Gemeinden, wenn wir zum Beispiel Gottesdienste und Evangelisation veranstalten. Ich halte es für äußerst unklug, wenn manche Gemeinden heute meinen, sie müssten sich so der Welt anpassen, dass sie von der Welt nicht mehr zu unterscheiden sind. Dann bieten sie lächerliche Schauspiele vor der Welt, wirklich lächerliche Dinge. Bei ProChrist hat man es auch gesehen, mit zum Teil schlüpfrigen Witzen, wie sie vielleicht in ein seichtes Unterhaltungsprogramm passen würden, aber wie es nicht dem Evangelium angemessen ist. Ich möchte es jetzt nicht vertiefen. Da gab es, als hat es Leserbriefe gehagelt, mal nach so einer Sendung oder Veranstaltung. Und ich hatte auch mal einen noch unbekehrten Bekannten mitgenommen zu so einer Evangelisation. Er hat nachher gesagt, da gehe ich lieber in den Zirkus, habe ich mehr davon. Ja. So hat es dann gewirkt, weil das Vorprogramm dermaßen extrem laut und lächerlich gewirkt hat, mit dem Rumgehüpfe und Rumgewackel und fleischlich, ja, mit immer kürzeren Röcken und so weiter, dass das eher an sich in eine weltliche Showveranstaltung gehört hätte, aber nicht, wo es um den heiligen und von Sünde befreienden Gott geht. Heute will man modern sein um jeden Preis und merkt gar nicht mehr, wie man sich vor der Welt lächerlich macht. Ich habe mal meine Mutter mitgenommen, die war damals noch nicht gläubig, zu einer Evangelisation. Da wurde dann das Vaterunser gekegelt, mit Kegeln. Vater, unser. So, meine Mutter hat gesagt, hat das was mit Gott zu tun hier und so? Ja, sie war völlig irritiert. Damals als noch ungläubige Katholikin. Aber sie hat so viel Ehrfurcht gehabt vor Gott, dass sie gemerkt hat, das passt nicht zusammen. Das ist äußerst unklug gewesen, so etwas den Menschen zu bieten und denken, das sei dann geistlich. Also Klugheit zeigt sich auch im Taktgefühl. Zeigt sich auch im Taktgefühl gegenüber der Heiligkeit Gottes. Indem wir nicht Gott zu einem Clown machen. Eine der letzten Nummern von Licht und Leben, dieser gesegneten Zeitschrift, die Pastor Wilhelm Busch rausgegeben hat, er war auch sehr mit Hohe Krede verbunden. Eine der letzten Nummern, bevor sie dann einging, zu Recht einging, ich sage das so offen, war eine Nummer, wo vorne ein Clown abgebildet war. Plötzlich ist man so weiter abgesunken, hat nicht mehr gemerkt, jetzt bilden wir schon Clowns ab, als Vorbilder sozusagen für die Gemeinde. Und die Leser haben das gemerkt und haben gesagt, nein, das ist ein anderer Geist jetzt. Ja. Darf ich das hier so offen sagen? Ja, ist sowieso schon eingegangen jetzt. Betet auch für uns, dass wir nicht in solche Tiefen und Niederungen hineinrutschen. Ja, wer steht, sieht zu, dass er nicht falle, weiß ich auch. Aber betet auch, dass es mit der Zeitschrift Der schmale Weg nicht auch so geht eines Tages, dass die Leute sagen, was ist jetzt passiert? Ist da ein anderer Geist eingedrungen? Wir brauchen auch die Fürbitte. Wir wollen uns nicht über andere erheben. Aber das ist äußerst unklug, ungeistlich und töricht gewesen, so etwas zu machen. Ja, die Klugheit des Verwalters wird gelobt, aber nicht sein Betrug. Und nun auch der Umgang mit den Gütern, die ihm anvertraut waren. Das ist auch ein Vergleichspunkt. Ich möchte es einmal so formulieren. Wir als Christen sollen irdische Güter gebrauchen zur Erlangung ewiger Güter. Das ist der zweite große Vergleichspunkt in diesem Gleichnis. Nochmals, irdische Güter gebrauchen zur Erlangung ewiger Güter, dass sie uns aufnehmen in die ewigen Hütten, steht hier. Das heißt, ganz praktisch und einfach jetzt gesagt, wir sollen unser Geld, unseren Besitz, auch unsere Gaben einsetzen für die Mission, für die Rettung verlorener Sünder. Wir sollen unser Geld, unseren Besitz, unsere Gaben einsetzen, um bedürftige Menschen zu unterstützen. Wir sollen es einsetzen, um mit diesem ungerechten Mammon Gutes hervorzubringen. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Also auch mit dem Mammon der Ungerechtigkeit sollen wir so treu umgehen, dass daraus noch etwas Gutes wird. Das soll nicht heißen, dass wir den Besitz auf ungerechte Weise erwerben sollen. Das auf keinen Fall, das wäre wieder ein Missverständnis, sondern wir sollen das, was ohnehin in dieser Welt ungerecht ist und was vielleicht auch in unsere Hände kommt, das Geld insgesamt, auch diese Geldblase und diese Dinge, das sollen wir einsetzen, sodass Gott sich darüber freuen kann. Und dadurch wird es dann gerecht, wird es zum Segen werden. Ich will es nochmal sagen. Das Wort ruft uns hier nicht auf, andere zu betrügen oder zu stehlen, Aber das, was wir schon haben und was wir sicherlich auch durch, ich hoffe, jeder auf gerechte Weise erworben hat, nicht so wie dieser betrügerische Verwalter, das sollen wir einsetzen, um Gutes hervorzubringen. Da sollen wir auch klug sein, wie dieser Verwalter, aber nicht ungerecht wie er. Und wenn wir Bedürftigen helfen, wenn wir Sünder retten, also wenn Gott durch uns Sünder rettet, vielmehr gesagt, dann werden die uns auch dankbar sein. Und sie werden uns diese Dankbarkeit auch zeigen, indem sie uns vielleicht einladen in ihre Häuser. Aber die Dankbarkeit werden wir auch erfahren, wenn sie uns begegnen in den ewigen Hütten im himmlischen Jerusalem. Wenn da Sünder, gerettete Sünder sind, gerettete Menschen, die sagen können, von dir habe ich das Evangelium gehört. Welche Freude wird da sein im Himmel, wenn wir uns dann dort treffen können. Verschenktes Geld schafft Schätze im Himmel. So können wir es auch verstehen. Nicht das Geld, was ich geizig für mich zusammenraffe, schafft mir einen Schatz im Himmel, sondern das, was ich verschenkt habe. Es wird eine Geschichte erzählt aus Russland über einen reichen Mann, der hieß Orlov. Und das ist jetzt ein Märchen, ja, steht nicht in der Bibel. In diesem Märchen aber kommt er in den Vorraum des Himmels, in den Vorraum. Und er hat sich in den Sarg legen lassen, einen Goldsack mit Kopeken, russisches Geld, und hat es auch natürlich mitgenommen in diesen Vorhof des Himmels, was er sich hier so angehäuft hat auf Erden. Und dann in diesem Vorhof des Himmels sieht er große Tische stehen mit vielen köstlichen Speisen, alle möglichen Arten von Fischen, Kaviar, Seljotka und wie die alle heißen, ja, und möchte davon essen und hat ja auch genug Geld dabei. Er fragt, was kostet das? Jeder Fisch eine Kopeke. Ah, kein Problem, ich habe hier Millionen Kopeken und jetzt gibt man mal einen Fisch, hier eine Kopeke und da. Und dann sagt aber der Verkäufer im Vorhof des Himmels, langsam, langsam, was sind das für Kopeken? Ja, das ist mein Besitz, den habe ich hier. Dann sagt er, damit kannst du hier nichts kaufen. Wieso nicht? Hier bei uns, wo es in den Himmel geht, da kann man nur etwas kaufen mit dem Geld, das man verschenkt hat. Dass man an Arme weitergegeben hat, dass man mit anderen geteilt hat. Und er wird ernüchtert und hinabgestoßen in die Hölle. Soweit dieses russische Märchen, das uns aber doch zu denken gibt. Ja. Häufen wir alles für uns an oder geben wir es für den Bau des Reiches Gottes, dass Menschen gerettet werden, dass Armen geholfen wird in ihrer Not. Wir sollen irdische Güter gebrauchen zur Erlangung ewiger Güter, zur Erlangung von Schätzen im Himmel, Matthäus 6. So können wir Gott erfreuen und auch andere Menschen uns zu Freunden machen, damit, wenn es zu Ende geht, wenn der Mammon zu Ende geht, sie uns aufnehmen in die ewigen Hütten, in die irdischen Häuser, aber dann auch in die ewigen Hütten. Habt ihr das verstanden? Ja. Ich weiß, es ist nicht so einfach zu verstehen, dieses Gleichnis, aber doch können wir viel, viel daraus lernen. Je mehr ich mich beschäftigt habe, umso mehr bin ich erstaunt gewesen, was doch hier alles drinsteckt. Und dann folgt noch im Anschluss hier Verse 10 bis 13, ein Aufruf zur Treue im Kleinen. Wer im Kleinen treu ist, im Geringsten, der ist auch im Großen treu. So ist es doch. Wenn ihr jemand einstellen wollt, zum Beispiel hier in Hohe Grete, dann werdet ihr erstmal ihm kleine Aufgaben geben und prüfen, ob er diese Dinge zuverlässig macht. Ihr werdet nicht gleich sagen, du machst jetzt hier die Leitung über die Gäste und alles, sondern erstmal, jetzt putz mal den Klo. Jetzt. Und jetzt säg mal hier die Bäume, Entschuldigung, ja, und so weiter. Und dann, wenn man sieht, ist ein zuverlässiger Mensch, ein guter Mitarbeiter, dann wird man ihm auch Schritt für Schritt größere Aufgaben zuteilen. Zum Beispiel die Hauswirtschaftsleitung oder anderes. Und so ist es in allem. Jeder Betrieb wird erstmal die Bewerber prüfen, ob sie etwas taugen, ob sie auch gehorsam sind, wenn es gute Befehle sind. Vielleicht auch Befehle, die man zunächst nicht versteht, auch annimmt. Wir müssen nicht immer alles verstehen. Der Herr wird es wissen, was er von uns will. Und ja, Wenn man dann treu ist im Kleinen, dann weiß man, dieser Mensch ist auch im Großen treu. Wer aber schon im Kleinen immer nur herummurrt und es nicht durchführen möchte und immer rückfragt, warum denn und wieso und es wird zu schwer, ich kann das nicht und will das auch nicht, da wird man schnell sagen, naja, das hat keinen Sinn. Da hat man immer nur Diskussionen, diesen Ärger, den werden wir uns nicht einhandeln. Ist es so? Ist so, ja, er bestätigt. Und dann sagt der Herr Jesus weiter, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Das wahre Gut, die geistlichen Gaben und Aufgaben, die Wortverkündigung, die Mission, die Werke der Liebe, wichtige Aufgaben. Und es gibt auch einen Satz in der Welt, wer befehlen will, der muss erst gehorchen lernen. Wer herrschen will, der muss erst dienen lernen. Es ist ganz schlecht, wenn jemand zu schnell aufsteigt. Ja. Ich habe dasselbe erlebt. Ich hatte mal eine Phase, bin ich kometenhaft aufgestiegen im Autorenhimmel Deutschland und dann kam der ganz tiefe Absturz und das war gut so und notwendig, dass man wieder zur Besinnung kommt. Und andere haben es vielleicht auch erlebt, dass sich jede Tür geöffnet hat. Ohne Probleme ist man durchgerutscht, aber man war noch gar nicht reif für diese Aufgabe. Und dann plötzlich kommt die kalte Dusche und der Mensch merkt, ich muss erst noch lernen, ich muss noch reifen, ich bin gar nicht so weit. Ich bin total überfordert. Ja, Treue im Kleinen, Bewährung, Reifungszeit, das braucht jeder von uns. Und dann wird uns der Herr, Jesus, auch Größeres anvertrauen. Wir wollen ganz Gott dienen, ganz auf seiner Seite stehen. Und das heißt, wir müssen uns entscheiden. Wenn der Herr Jesus hier sagt, kein Knecht kann zwei Herren dienen, ist das gewisslich wahr. Und keiner möge denken, er sei neutral, wenn er nicht glaubt. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann bist du ein Gebundener Satans. Martin Luther hat es mal mit einem Reittier verglichen. Der Mensch, der ist wie ein Reittier. Entweder wird er von Gott geritten, ist er ein bekehrtes Gotteskind. Oder, auch wenn er denkt, ich glaube gar nichts, auch dann wird er von Satan geritten. Nicht nur, wenn er ein bewusster Satansdiener ist. Dann wird er auch von Satan geritten. Und er wird auch von Satan geritten, wenn er sich hier an das Innerweltliche gebunden hat. Wenn er nicht den Blick nach oben hat. Wenn er nur um das Irdische kreist. Und da ist auch die Grenze dieses Gleichnisses. Dieses Gleichnis kreist ja nur um das Irdische und betont die Klugheit dieses Verwalters. Aber darüber hinaus geht der Herr, wenn er dann sagt in Vers 13, diene Gott und nicht dem Mammon. Ihr könnt nicht beiden dienen. Ihr könnt nur einem Herrn dienen. Da wird nun der Rahmen dieses Gleichnisses gesprengt. Und da wird nochmal deutlich gemacht, es geht hier letztendlich darum, dass wir das, was der Herr uns geschenkt hat, einsetzen zum Bau seines Reiches. Dass wir die Klugheit, die er uns gegeben hat, so einsetzen, dass wir dem Herrn Ehre und Freude machen. Dass wir den Besitz, den er uns gegeben hat, dazu gebrauchen, dass sein Reich auch schon auf dieser Erde vorbereitet wird und dann für die Ewigkeit auch gebaut wird. Es ist ein kleiner Beitrag, den jeder Mensch leisten kann. Aber wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und der wird auch einen Platz im Himmel haben, so wie der Herr es jedem von uns zuteilt. Amen.